Bereits jeder dritte Österreicher sagt, dass er in den nächsten 3 Monaten die Wohnkosten nicht mehr begleichen kann. Ist Wohnen zum Luxus geworden? Wo könnte man ansetzen, damit leistbares Wohnen wieder für alle möglich ist? In dieser Folge spricht der Bauexperte, Architekt, Diplom-Ingenieur Dr. Herbert Leindecker aus Wels unter anderem über die Nachhaltigkeit beim Bauen, was soziale Wohnbauprogramme leisten sollen und wie viel Wohnraum ein Mensch wirklich benötigt. Ein Podcast über Wohnräume und Wohnträume. Hören Sie rein.
Was man bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Mastallier. Für viele Menschen ist Wohnen zu einer großen finanziellen Belastung geworden. Steigende Immobilienpreise, knappe Grundstücke, strenge Vorgaben für Wohnkredite, das sind nur einige Herausforderungen, vor allem für junge Menschen. Ich bin heute zu Besuch in der Fachhochschule Wels, wo das Studium Bauingenieurswesen im Hochbau angeboten wird. Neben mir sitzt Architekt, Diplom-Ingenieur Dr. Herbert Leindecker, der in diesem Studiengang als Professor unterrichtet. Grüß Gott und danke für Ihre Zeit.
Auch von meiner Seite herzliches Grüß Gott. Freut mich, dass Sie in die Fachhochschule gekommen sind. Eine kurze Ergänzung. Ich bin eigentlich Professor am Studiengang für Ökoenergietechnik, unterrichte aber auch am Studiengang Bauingenieurwesen, den ich mitentwickelt habe, aber Ökoenergietechnik war vorher schon da. Jetzt heißt er angewandte Energietechnik zum Thema nachhaltiges Bauen und Wohnen.
Herr Professor, zu meinem Intro, finanzielle Belastung. Wird Wohnen in nächster Zeit wieder leistbar?
Das kann man so beantworten, dass das kurzfristig und wahrscheinlich auch mittelfristig nicht der Fall sein wird. Eher das Gegenteil zeichnet sich ab aufgrund steigender Baupreise, überhaupt Probleme in der Bauwirtschaft. Die Baukosten sind nach wie vor sehr hoch, wobei der Anstieg der letzten Jahre sich ein bisschen abgeflacht hat, aber durch die reduzierten Bauaufträge, das hat auch was mit den Problemen bei den Kreditvergaben bzw. Anzahl der Bauaufträge zu tun. Das schlägt dann auch durch auf die Mieten und ich sehe speziell bei den Mieten Gefahr, dass die, sofern sie nicht geregelt sind, sogar stärker steigen werden. Und es wird staatliche Eingriffe geben müssen und die werden aber auch nur die Obergrenzen festlegen.
Mhm. Welche Vorteile bietet das Wohnen in der Stadt im Vergleich zum Wohnen am Land oder umgekehrt?
Ja, Wohnen in der Stadt hat natürlich die Vorteile der guten Infrastruktur, Versorgung mit Geschäften beispielsweise. Es ist möglich, dass man sogar aufs Auto verzichtet, wenn man sich anschaut, in Wien die Bevölkerung, also auch die finanziell besser gestellte Bevölkerung verzichtet weitgehend auf Autos, weil einfach die Infrastruktur so gut ausgebaut ist. Das ist natürlich im ländlichen Raum eher das Gegenteil der Fall, beziehungsweise in vielen ländlichen Gebieten in Österreich. Auf der anderen Seite, im ländlichen Raum gibt es Wohnqualität, die viele wünschen, Naturbezug und so weiter. Das sind die Vorteile im ländlichen Raum. Das heißt, es gilt einerseits die Vorteile von beiden zu tauschen. Das heißt also, in den Städten braucht man mehr Wohnqualität, sprich Schallschutz, Ruhe, Freiräume, kleine Gärten, Terrassen, also Steigerung der Wohnqualität. Und im ländlichen Raum ist ganz wichtig der Ausbau der Infrastruktur und Versorgung der Bevölkerung, sodass praktisch jeder nach seiner eigenen Präferenz dann den Wohnstandort wählt und nicht aufgrund äußerer Bedingungen. Manche brauchen eher mehr Naturbezug, für die sollte der ländliche Raum dann interessant sein. Und diejenigen, die das nicht brauchen, können dann den städtischen Raum bevorzugen.
Für viele junge Leute ist ja immer noch ein Eigenheim ein großer Traum. Aber durch die hohen Grundstückspreise ist es oft nicht möglich. Und da ist das Interesse an Tiny Homes, also kleine Häuser, die begrenzten Platz benötigen, sehr groß. Ist das nur ein vorübergehender Trend aus Amerika oder wird diese Bauweise zukunftsträchtig sein?
Diese Bauweise wird bei uns sicher auch immer mehr nachgefragt werden. Allerdings, ich sehe das eher auf einem gemäßigten Niveau. Vor allem ein temporäres Haus, zum Beispiel auf einem gepachteten Grund, den man nicht kaufen muss, das ist sehr interessant. Voraussetzung ist aber natürlich, dass dann die Infrastrukturanschlüsse da sind, Strom, Kanal, Wasser und so weiter. Daher eher in Kombination mit bestehenden Gebäuden, seien es jetzt Einfamilienhäuser oder auch Bauernhöfe. Das wäre auch sehr gut, um quasi eine Art Nachverdichtung zu machen, die aber eben dann auch wieder rückgebaut werden kann. Vor allem, wenn man schaut, dass diese Gebäude, diese Tiny Homes dann leicht wieder wegtransportiert werden können. Also insofern sehr, sehr interessant. Vor allem, es gibt schon sehr gute Tiny Homes, also von der Ausführungsqualität her.
Die werden ja teilweise mit Einrichtung schon komplett geliefert.
Also genau. Also es gibt da, also führend oder wegweisend ist da in Österreich die Firma Wohnwagon beispielsweise. Ich glaube, es wird auf einem eher geringen Teil bleiben. Es ist nicht so die typische mitteleuropäische Wohnform, aber für viele interessant, vor allem diejenigen, die eher beruflich auch flexibel bleiben wollen.
Viele Bauten, auch im öffentlichen Bereich, werden in Modulbauweise hergestellt. Ich denke da zum Beispiel an Kindergärten. Was sind deren Vorteile und vor allem, wenn bestimmte Module nicht mehr benötigt werden, wie können diese einer anderen Verwendung zugeführt oder recycelt werden?
Die Modulbauweise für verschiedene Bauten, seien es jetzt Nicht-Wohngebäude wie Kindergärten oder auch Wohngebäude, birgt einfach die Möglichkeit der guten Vorfertigung und seriellen Planung, was natürlich bedeutet, dass man die Kosten besser in den Griff bekommt. Und also was Kosteneinsparung betrifft, ist die Modulbauweise eigentlich eine wichtige Voraussetzung. Zumindest Bauteile, Vorfertigung, das ist etwas, was bei uns auch immer mehr kommt und kommen muss. Wichtig dabei ist die Rückbaubarkeit, das auch bei der Planung entsprechend einfließen zu lassen und dass man nachhaltige Materialien verwendet, sodass man quasi den Werterhalt hat und es Sinn macht, diese Module später vielleicht in einer anderen Form weiter zu nutzen. Mhm. Also die Qualität ist schon, die Ausführungsqualität ist wichtig und ich würde sagen, Österreich, Deutschland, Schweiz sind auch hier auf einem sehr guten Weg. Ja.
Ich nehme an, hier wird auch in der FH Wels auch in diesem Bereich unterrichtet und den Studenten das
näher. Ja, die Modulbauweise spielt eine Rolle. Es wird in der Lehre auch eingebracht. Ich persönlich habe auch ein Modulhaus selber geplant, also wo 5 Module mit einem Kran quasi in einem Tag aufgebaut worden sind. Allerdings, fairerweise muss man dazu sagen, in dieser Form, es ist eine Art Extended Tiny Home, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das wieder abbaut, eher gering. Also man muss sich das schon sehr genau überlegen, wie ist es wiederverwendbar und ist es mit angemessenen Mitteln auch wirklich machbar. Sonst haben wir dort das praktisch das Abbauen und Umbauen und Neuinstallieren, dass das teurer ist als ein Neubau. Und das ist ja auch bei der Sanierung die Frage, das sollte nicht der Fall sein. Also man muss die Kostenvorteile schon mitnehmen können.
Sie haben ein Stichwort genannt, Materialien. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde bei uns ausschließlich mit Ziegel gebaut. Wie sehen die Baumaterialien heute und in der nahen Zukunft aus? Gibt es da Trends vielleicht?
Ja, also ist ganz klar, seit, ich würde sagen, mindestens einem Jahrzehnt der Trend in Richtung Holzbau und Mischbauweisen, also Holzhybridbauweisen zu sehen, was auch berechtigt ist, weil ja ein Holzbau und die damit verbundenen Materialien meistens auch sehr nachhaltig sind. Und insofern gibt es immer mehr Gebäude, sogar Hochhäuser in Holzbau und Holzhybridbau, wobei man schon sagen muss, es macht keinen Sinn, jetzt eine Bauweise eindeutig zu präferieren. Man muss ganz klar immer die Vorteile und Nachteile und möglichst projektbezogen auch sich anschauen und dann eben das Angemessene dann suchen. Der Ziegelbau oder überhaupt der Massivbau, Ziegelbau ist ja sehr stark auch mit Betonbau verbunden. Muss man schon sagen, dass eine große Primärenergie dafür verbraucht wird bei der Herstellung. Hier gilt es, neue Bauweisen oder neue Herstellungen auch zu suchen. Dort leider die Ziegelindustrie die letzten Jahrzehnte ein bisschen wenig getan, teilweise mehr Energie ins Lobbying gesteckt, anstatt da jetzt zukunftsfähig zu werden. Aber auch hier sehe ich in der Zukunft Möglichkeiten und Potenziale, zum Beispiel beim Zement Einsparungen zu machen, aber auch bei der Ziegelherstellung. Es sollte auf jeden Fall so sein, dass Eigentumsbereich jeder seine Bauweise finden soll. Ja, und bei größeren Bauten und Nichtwohnbauten wird sich das über den Markt, denke ich, regeln und über die Nachhaltigkeitsnachweise.
Weil Sie gesagt haben, Holz ist im Vormarsch. Wie schaut es da aus jetzt beim Bedarf in Österreich punkto heimische Hölzer oder werden die immer noch zugekauft?
Ja, das ist natürlich die Frage, wo kommt das Holz dann her? Und es gibt genug Untersuchungen, die zeigen, dass eigentlich die heimischen Hölzer oder das Holzaufkommen ausreichend ist, dass man noch sehr viel mehr mit Holz baut. Aber natürlich, wenn es über den Preis geht, muss man schon sehr genau schauen, wo kommt das her. Wobei natürlich für gewisse Anwendungen gewisse Hölzer notwendig sind, die vielleicht heimisch nicht oder nur schwer verfügbar sind. Hier gilt es eben über Nachhaltigkeitszertifikate und so weiter, wirklich genau drauf zu schauen, erreiche ich das Ziel auch oder ist es eigentlich über Umwege, über Transportwege und so weiter eigentlich dann nicht mehr ganz so nachhaltig.
Genau, ich habe nämlich auf der Webseite gelesen, Architekten und Architektinnen legen großen Wert auf Nachhaltigkeit, wie Sie jetzt gesagt haben, und energieeffizientes Bauen. Können Sie ein praktisches Beispiel nennen, wie hier Nachhaltigkeit erreicht wird?
Ja, wenn ich jetzt nicht konkret jetzt den Holzbau hernehme, aber es gibt schon Beispiele, speziell von Architekten, die ich ganz jetzt bewusst nenne, nämlich Architekt Blöderl aus Wels, der ein Wohn- und Geschäftshaus in Wels gebaut hat, eines der ersten dieser Art, die auch ein klimaaktiv eine Deklaration erhalten haben, also wirklich einen Nachhaltigkeitsnachweis. Und dann zum Beispiel Architektin Dominik Meisinger mit einer Sanierung in Linz, wo sie auch einen Staatspreis dafür erhalten hat, wo man schon gesehen hat, vor einigen Jahren war das jetzt schon, in welche Richtung es geht. Diese Beispiele kann man zum Beispiel auch auf den Online-Links der Klimaaktiv Kampagne nachlesen. Gebaute Beispiele gibt es in allen Bundesländern schon in jeder Form und es muss nicht nur mit Holzbau zusammenhängen. Wichtig ist das Gesamtpaket, also dass man jetzt nicht allein nur die Energieoptimierung her sieht, nicht allein nur die Bauweise, sondern auch eben Infrastrukturanschluss und vor allem auch die Wohnqualität, sprich baubiologische Themen, das heißt, dass das Gebäude und die Wohnräume gesund sind für die Bewohner.
Das heißt, Nachhaltigkeit zahlt sich hier für die Eigentümer, für die Mieter auf alle Fälle
aus. Umfassende Nachhaltigkeit hat sich immer quasi schon auf Umwegen ausgezahlt. Jetzt gibt es ein neues Stichwort, das da eine enorme Dynamik in das Thema gebracht hat, das ist die EU-Taxonomie. Das bedeutet, dass die über die Finanzierung von Gebäuden indirekt ein Einfluss genommen wird, nämlich dass Finanzierungen einen Nachhaltigkeitsnachweis erfordern.
In Österreich gibt es 1,55 Millionen Einpersonenhaushalte, Tendenz ist steigend. Gibt es eigentlich Unterschiede im Wohnen zwischen männlichen oder weiblichen Singles? Oder ganz generell gefragt, wie viel Wohnraum braucht der Mensch?
Ja, das sind jetzt zwei wichtige Fragen. Und da muss ich gestehen, ich habe jetzt auf die erste hätte ich spontan gesagt, eher nein. Grundsätzlich als Architekt gedacht. Wenn man ein bisschen mehr nachdenkt drüber, dann findet man schon Unterschiede zwischen Mann und Frau, wo man sagen kann, natürlich zum Beispiel Sicherheitsthemen oder soziales Umfeld ist wahrscheinlich für weibliche Interessenten, hat einen höheren Stellenwert als für viele oder die meisten männlichen Wohnungssuchenden. Ich würde sagen, Infrastrukturanschluss, entsprechender privater Freiraum und die Möglichkeit, also Homeoffice von zu Hause zu betreiben, ist eigentlich sowohl für Männer als auch für Frauen wichtig und interessant. Und weil Sie angesprochen haben, den Wohnraum von der Fläche her, das ist ein ganz interessantes Thema, weil wir feststellen, dass die Fläche pro Mensch immer mehr steigt oder immer mehr gestiegen ist. Und das, wie ich Architektur studiert habe, sind wir nur bei 30, 35 Quadratmetern gewesen. Mittlerweile, ich habe nachgeschaut, sind 46,6 Quadratmeter, die man pro Mensch rechnen kann. Das ist natürlich relativ viel und das ist eigentlich eine Frage, die man mit dem Stichwort Suffizienz eigentlich charakterisieren kann. Das heißt, was brauchen wir wirklich?
Ist es dann nicht wieder ein bisschen ein Widerspruch, wenn wir erst von Tiny Homes gesprochen haben? Oder heißt es, die Tiny Homes werden größer?
Beides eigentlich, wie man sieht. Ich würde sagen, es muss sich jeder wirklich die Frage stellen, was brauche ich und auf welcher Fläche kann ich das organisieren? Ich meine, in anderen Erdteilen haben wir da ganz andere Bezüge. Da leben Menschen auf 8 Quadratmeter. Ich würde sagen, man muss auch mal davon ausgehen, dass, denke ich, jeder Mensch irgendwo das Recht auf einen eigenen Raum mit circa 12 Quadratmetern hat. Und wenn man das jetzt auf die Wohnfläche mit den Nebenräumen umlegt, würde ich sagen, sollte man schauen, dass man von den 46 Quadratmetern wieder in eine andere Richtung kommt, vielleicht unter 40 Quadratmeter, da sehe ich irgendwo die Herausforderungen der Zukunft. Und es muss es auch geben, weil eben das sonst eben nicht mehr leistbar sein wird.
Wenn wir jetzt gerade von Männern und Frauen gesprochen haben, ja. Gibt es spezielle Wohnformen, die Männer besonders bevorzugen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, tendenziell neigen wahrscheinlich Männer eher dazu, Anonymität zu haben, also viele, und eher klare, einfache, sachliche Formen, wobei bei Frauen eher Wert auf Details wird gelegt, die Wohnung als Nest zu sehen, das auch verständlich ist, wobei es natürlich umgekehrt genauso Männer gibt, die das wollen, genauso wie es Frauen gibt, die auf schlichte, sachliche Räume Wert legen. Aber ich denke, ein Minimum an sozialen Anschlussmöglichkeiten sollte es geben und vor allem, ich denke speziell dann daran, dass die Gesellschaft ja immer älter wird eigentlich und vor allem, wenn man älter wird, auch das Single-Dasein aus verschiedenen Gründen, sei es Scheidung oder durch Sterbefälle von Partnern und so weiter, sehr viele eben alleine leben und dann wird vor allem auch die Betreuung wichtig. Das heißt also, mehr Betreuungsmöglichkeiten, die dann in Stufen erweiterbar sind, von ganz minimaler Hilfeleistung bis zu, was in Richtung Pflege geht, denke ich, da wird es noch sehr viel geben müssen. Und ich glaube, dass das ein Segment ist, das für Investoren interessant sein könnte. Also attraktive Wohnungen, Wohngebäude in einem schönen Umfeld, die halt eine entsprechende Wohnqualität bieten, auch soziale Voraussetzungen, Versorgung, Infrastrukturanschlüsse, die dann jeder nach eigenen Notwendigkeiten dann nutzen kann.
Haben wir eigentlich Architekten und Architektinnen einen Einfluss auf die Stadtplanung bzw. Raumordnung oder ist es ausschließlich den Kommunen vorbehalten?
Auch eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt sage, sie haben keinen Einfluss, dann würde ich dass die Rolle der Architekten doch ein bisschen kleinreden. Die Realität schaut so aus, dass die Einflussmöglichkeit sehr gering ist. Allerdings mit einem entsprechenden Engagement oder auch mit guten Beispielen, die man zeigt. Und es gibt mittlerweile sehr viele gute gebaute Beispiele, die man vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte, kann man sehr wohl mit einem langen Atem da indirekt Einfluss nehmen. Ansonsten ist es natürlich schon sehr dem politischen Willen unterworfen, was da passiert. Und da sind wir dann eben dann beim Thema Raumplanung. Das ist eine große Schwierigkeit. Ich habe es eh schon angesprochen. Nachverdichtung ist das Gebot der Stunde, wie auch immer. Also sehr speziell auch bei den Einfamilienhaussiedlungen und in ländlichen Gemeinden, aber auch in Städten.
Wirkt sich das auch, sagen wir mal, auf die Leistbarkeit des Wohnens dann aus?
Auf jeden Fall. Ne? Wenn man dann eben zu bestehenden Gebäuden dann Tiny Homes dazustellt oder auf Stadthäuser dann ein, zwei Geschosse draufbauen kann, dann wird sich das auch in den Kosten auswirken, als wenn man wirklich neue Flächen erschließen muss, neue Infrastruktur vor allem bieten muss. Und genau das soll man ja vermeiden, dass man möglichst wenig Flächenversiegelung in Zukunft haben. Das heißt also, bestehende Strukturen optimal nutzen. Das heißt aber auch Leerstände zu nutzen und zu mobilisieren. Also wahrscheinlich mit einer Leerstandsabgabe, die es geben wird. Ich glaube, da lässt sich sehr viel tun und muss auch etwas getan werden. Man hört es und liest es in den Medien ja, beinahe täglich.
Was wären denn aus Ihrer Sicht Maßnahmen für soziale Wohnbauprogramme?
Ja, natürlich über Förderungen. Die müssen aber auch treffsicher sein, vor allem im privaten Bereich und im kleineren Umfeld, aber vor allem mit Steuererleichterungen. Da gäbe es viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall muss es Regeln und klare Regeln und Ziele geben und entscheidend, dass die soziale Treffsicherheit gewahrt bleibt.
Eine Deckelung der Mieten zum Beispiel?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Sollte es geben, aber es muss wahrscheinlich auch einen gewissen Teil von freien Markt weiterhin geben. Aber für geförderte Wohnungen, da auf jeden Fall muss es Deckeln geben. Ja.
Sehr spannende Antworten. Eine letzte Frage noch an Sie. Was wäre in diesem Zusammenhang Ihre persönliche Forderung an die Politik?
Mein großer Wunsch wäre, dass es speziell, was jetzt die bundesweite Sicht betrifft, dass es in dieser Richtung weitergehen könnte wie in den letzten Jahren. Ich habe schon erwähnt, Klimaaktiv ist eine Initiative, wo ich auch involviert bin, also als Regionalpartner von Oberösterreich, und hier hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, und man sieht jetzt an den neuen Förderungen, also Stichwort Sanierungsbonus, wo die Förderungen verdreifacht worden sind und bei der Heizungsumstellung auch entsprechend sogar bis zu 75% gefördert werden. Da tut sich enorm viel und hier sollte es weitergehen. Da habe ich ein bisschen Angst, was die Zukunft betrifft. Wir haben ja Wahlen und ich denke, diesen eingeschlagenen Weg zu verlassen, das wäre fahrlässig. Speziell auf Landesebene stelle ich fest, dass auch die Thematik Nachhaltigkeit und vor allem Raumplanung ernster genommen wird und dass vor allem diese Konfliktsituation zum Bund da reduziert wird und dass man praktisch gemeinsam an einem Strang zieht und diese Ziele, die eigentlich von Bundesseite schon sehr gut formuliert sind, dass man die gemeinsam verfolgt.
Dankeschön, Herr Dr. Leindecker, für diese informativen Einblicke aus Ihrer Branche. Ich sage danke nochmal.
Danke auch.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war eine Podcast-Folge zum Thema leistbares Wohnen und Bauen. Mein Gesprächspartner war dieses Mal Architekt, Diplom-Ingenieur Dr. Herbert Leindecker von der Fachhochschule Wels. Ich sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, Was Mann bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.